Ja, recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich muss die Bayreuther Delegation mal begrüßen. Ich fand es unheimlich schön. Also für die Mannheimer als Anmerkung nochmal, eine Studiengruppe aus Bayreuth ist nach Mannheim gekommen, macht mit uns ein ganz kleines Projekt am Waldhof draußen, so Stadtentwicklung, Stadtraumforschung, sage ich jetzt mal. Wir wollten mal wissen, wie die Schilder da draußen in Waldhof Ost ihrem Namen gekommen sind. Frischer Mut, zäher Wille und wie sie alle heißen. Und da sind wir schon ganz gespannt auf die Ergebnisse, natürlich auf die anderen Recherchen auch. Und ja, ich freue mich immer sehr, dass alle gekommen sind und ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Das Thema braucht Mannheim Antidiskriminierungsrichtlinien. Ja, das ist so ein bisschen wie Warten auf Godot. Ich denke, dass es in Mannheim doch sehr viele Initiativen gibt, die in diesem Bereich arbeiten. Und seit wir jetzt in unserem Kulturhaus sind, sind wir auch in der Lage, da nochmal intensiver zu arbeiten und können auch auf allen Ebenen, also auf der individuellen Ebene, auf der strukturellen Ebene, Weiterbildungsebene auch Dinge anbieten. Und dann merkt man aber im Grunde genommen in dieser Arbeit, dass man dann doch sehr viele Ressourcen eigentlich dazu benötigte, um so etwas wie eine Struktur tatsächlich hinzubekommen in Mannheim. Und das ist dann eigentlich die Frage, muss man so vor sich hin dümpeln in dieser Arbeit, immer wieder quasi bei Null anfangen und in jedem Einzelfall hinterher immer wieder, oder gibt es eine Möglichkeit, auch eine Struktur dafür zu gewinnen, was es eben heißt, wenn es um rassistische Diskriminierung geht, insbesondere wenn es um antiziganistische Diskriminierung geht, weil es dann nochmal, ich sag mal, ein kleines Thema in dem Großen, was die juristische Seite aussieht, eigentlich ganz, ganz schlecht bestellt ist. Und auch sonst ist es eben so, dass die Zigeunerbilder, der Antiziganismus, das läuft so unter der Alltagsnormalität, unter dem, naja, ist eigentlich nicht schlimm oder ist nicht bös gemeint. Aber niemand macht sich eigentlich wirklich den Gedanken dazu, wie wirken diese Bilder, welche Folgen haben sie und wie legen sie sich auch als Folie in gewisser Weise über die Lebenswirklichkeit dieser Menschen drüber. Und das ist für uns eben auch nochmal als kleiner Verband in Mannheim der Anlass gewesen, diese Frage auch nochmal zu stellen, auch in Zeiten des Wahlkampfes. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee gewesen, dass die demokratischen Parteien vielleicht auch sagen, okay, wir gehen mit so einem Thema in den Wahlkampf hinein und wir machen vielleicht sowas wie eine Charta, Antidiskriminierungscharta und erklären uns zu bestimmten Grundsätzen bereit, die wir im Stadtparlament auch dann tragen wollen, mit dem Ziel, dass eben in Mannheim alle Bürger auch gleich sein können und gleich behandelt werden und dass keine Unterschiede sind, dass niemand draußen vor der Tür stehen bleibt oder dorthin gesetzt wird, da wo es eben ums Zusammenleben geht. Ja, ich habe einige Folien vorbereitet und was mir aufgefallen ist dabei, dass im Moment eigentlich sehr, sehr viel von Antidiskriminierungsgesetzgebung, Kompetenzen und so weiter gesprochen wird und vor allem auf der EU-Ebene. Es gibt also eine Fülle von Berichten, von Studien, Stellungnahmen, Richtlinien und andere mehr, das eigentlich versucht, auf einem rechtlichen Weg jetzt nun einen Ausgleich zu verschaffen, dort, wo es um Benachteiligung geht. Was einem auffällt, ist, dass die Frage, was ist eigentlich Diskriminierung, gar nicht mehr so sehr deutlich gestellt wird. Es ist Ungleichbehandlung und es ist, glaube ich, nicht zu übersehen, dass sich die Frage der Ungleichbehandlung sehr, sehr stark auf den Bereich des Arbeitsmarktes und der Beschäftigung verlagert hat, dass es da quasi um Ansprüche geht. Historisch ist es aber zumindest so, dass die Antidiskriminierungsarbeit aus der Antirassismusarbeit kommt. Also es gibt nämlich auch noch die rassistische Diskriminierung und die erste Richtlinie, die ich ja nochmal angeschrieben habe, die bezieht sich auch gerade darauf, die Gleichstellung derer zu bewirken, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder aufgrund ihrer Rasse, wie es im Europatext noch heißt, eben auch nicht benachteiligt werden dürfen. Und ich denke, auf dieser Ebene, in diesem Spannungsfeld von rassistischer Diskriminierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle Fragen sozialer Ungleichheit, alt, jung, reich, arm und so weiter. Da hilft im Prinzip eine zweite Rahmenrichtlinie, die dann danach hergestellt wurde, die Beschäftigungsrichtlinie, die eben insbesondere auf dem Arbeitsmarkt die Ungleichheiten dort absichern soll und bestimmte Schutzrechte für eben gefährdete Gruppen geben möchte. Ich habe den ersten Punkt auf der Folie ein bisschen übersehen. Ich denke, wenn wir diese Spannweite von Europa und Mannheim sehen, Europa, Brüssel zieht die geballte Antidiskriminierungskompetenz auf sich. Dann müssen wir natürlich auch gucken, wie ist das lokal in Mannheim und wie überschneidet sich das? Wo gibt es eigentlich Schnittmengen und wie kann man das auch zusammenbringen, was als großer Anspruch formuliert wird, was ins Gesetz gegossen wird und wie kann es tatsächlich auf der lokalen Ebene konkret ja, zwischen den Nachbarn in den Stadtteilen umgesetzt werden. Und diesen Rahmen müssen wir irgendwie finden und da brauchen wir hier natürlich auch eine Struktur. Insofern ist es auch nicht rhetorisch gemeint, sondern ich denke, man muss einfach auch in Mannheim über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wo man hier diese Verbindungslinien ziehen kann und dann Strukturen aufbauen kann. Und das auch nochmal wirklich deutlich zu sagen, man muss jetzt gar nicht mit großen Gruppen kommen. Diskriminierung ist immer ein Akt der Ausgrenzung. Da wird jemand quasi rausgeschmissen aus der Gruppe, aus der Gesellschaft, woher auch immer. Und einen solchen Akt muss eigentlich immer widersprochen werden. Ja? Und es ist ganz klar, man muss ein unzweideutiges Signal senden, dass diejenigen, die man rausgeschmissen hat, dass die wieder hereinkommen können, dass man solidarisch mit ihnen ist und zwar ohne Widerruf, dass sie Angst haben müssen, das kann mir morgen wieder passieren. Ja, das ist eigentlich im Prinzip das ganze Problem. Aber es ist sehr komplex, wenn man es im Detail anguckt, was es alles mit den Menschen macht, wer Vorteile hat, wer Nachteile hat und welche Hierarchien in der Gesellschaft das abbildet. Ja, insofern ist die Minderheitenposition der Punkt 1 vielleicht auch nochmal hilfreich, weil dort sieht man vielleicht aus der Sichtweite der Minderheitenposition heraus im Besonderen eben auch nochmal eine Art Spiegel für die öffentliche Wahrnehmung davon, was es eben heißt, unmittelbar oder eben auch mittelbar durch die Strukturen diskriminiert, belästigt oder zum Opfer gemacht zu werden oder eben als Spiegel dafür, was es heißt, wenn man nicht mit, sondern über die schutzwürdigen Gruppen hinweg positive Maßnahmen, Programme verordnen möchte, um dann vielleicht Abhilfe zu schaffen. Und die Spatzen pfeifen schon lang von den Dächern und das gehört auch zum Credo der EU-Programme selbst, dass man eigentlich immer die direkte Mitbestimmung und die Teilhabe der Benachteiligten mit dabei haben müsse. Und doch zeigen gerade die vielen Programme, die aktuell in Osteuropa laufen, dass ein Großteil dieser positiven Maßnahmen im Grunde an den betroffenen Menschen vorbeigeht. Das könnte auch in Mannheim nicht viel Sinn machen, wenn man jetzt EU-Programme hat, die man hier von der Stadt verordnet, dann irgendwie durchführt, ohne genau sozusagen von unten auch all die Gruppen mit ins Boot zu nehmen und auf diesem Konsens die nächsten Schritte sich eigentlich zu überlegen. Ich möchte noch einige Punkte zu den Alltagsorientierungen sagen, weil ich denke, man muss sich ja fragen, wo eigentlich das Reservoir ist, in dem sich diese Zigeunerbilder so unbeschädigt und unveränderbar aufhalten und wo sich aber auch die ganzen Binsenweisheiten, die ganzen Alltagsüberlegungen, wenn es um soziale Gleichheit, Ungleichheit geht, wenn es um die Erklärung dessen geht, wo es eigentlich um Widersprüche im strengen Sinn gehen müsste. Und aber im Alltag löst sich meistens alles irgendwie auf. Man weiß sozusagen, wer die Bösen sind, man weiß, wer die Guten sind, man weiß, wo man lang muss. Und ich denke, von dieser Sicht aus ist es nochmal wichtig, auch sich nicht einfach nur auf eine Rassismustheorie zu beziehen und von dort aus die Welt zu denken, sondern auch nochmal zu schauen, was für Ideologiefragmente, was für Überzeugungen, was für subjektive Beweggründe haben die Menschen eigentlich mit dabei, um sich ihre Welt zu erklären. Ja? Und ich denke, da ist sehr, sehr deutlich, dass es auch in diesem Bereich, wenn es um Diskriminierung geht, wir werden nachher sehen, vielen fällt es gar nicht auf, dass diskriminiert wird. Ja, viele haben gar kein Interesse dran. Ja, viele nehmen es eben gar nicht wahr. Und das Reservoir dessen, was über die Wahrnehmung entscheidet, das sind die Alltagsorientierungen. Mit dem, wo wir sozusagen uns, ob am Stammtisch oder manchmal auch im Gemeinderat, unterhalten mögen. Und ich denke, das soll mal deutlich sein. Und dazu gehört der Rassismus genauso wie der Antisemitismus und auch die Zigeunerbilder. Und ich denke, der entscheidende Punkt oder ein entscheidender Punkt davon ist auch immer wieder dieses Schwarz-Weiß-Malen, das Entweder-Oder. Ja? Da gibt es nicht wirklich eine dritte Position. Man ist entweder drin oder draußen. Ja? Man gehört dazu oder nicht. Man ist gut oder böse. Es gibt sozusagen kein dritter Weg. Und das ist eigentlich etwas, das hat mit dem Rechtsextremismus genauso zu tun, wie mit der Erklärung der Welt letzten Endes. Das ist ein sehr einfaches Bild. Ich glaube, viele Menschen benutzen das, ohne dass es ihnen bewusst wird. Aber da geht es eben auch darum, dass es etwas Unaufgeklärtes ist. Eine andere Geschichte, und da kommen wir wieder zu dieser Gleichstellungsfrage, dass eben auch heute wir im Grunde nicht mehr verstehen, wie die globale Welt funktioniert. Risikogesellschaft ist ein Begriff dazu, aber auch er beschreibt nicht wirklich so, dass wir für uns unmittelbar verstehen könnten, wie die Zusammenhänge sind, wie sie sind. Wir vermuten, wir schätzen, wir sehen im Detail mal etwas, aber wir können es nicht mehr zusammenfügen zu einer wirklichen Gesellschaftstheorie, die uns erklären könnte, dass wir verstehen, warum die Ungerechtigkeit aktuell zunimmt, warum die Umverteilung zunimmt und anderes mehr, warum soziale Ungleichheit zunimmt, warum Diskriminierung zunimmt. Das verstehen wir eigentlich nicht mehr unmittelbar. Wir haben ein Gefühl dafür, ob es vielleicht gut ist oder nicht, aber verstehen tun es wir meistens nicht. Ich habe dann noch die Lissabonner Verträge dazu geschrieben, die ja auch ein europaweit einerseits Antidiskriminierungsschutz, andererseits Marktwirtschaft, Entwicklung. Europa will bekanntermaßen bis 2010 Markt Nummer 1 werden in der Welt. Das heißt, da geht es um Konkurrenzgesellschaft, da geht es um den Umbau der Sozialsysteme. Auch da geht es um soziale Ungleichheit. Und wenn wir nochmal das Stichwort Nutzung der Humanressourcen uns verdeutlichen, dann haben wir auch vielleicht eine kleine Antwort darauf, warum die Gleichstellung im Beschäftigungssektor so wichtig ist. Dass praktisch jeder an seinem Platz für das Wohl Europas arbeiten könnte. Ja. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich denke, das ist immer ein Punkt, den man schnell übersieht, wenn es um die Fragen von Diskriminierung geht und wenn man dann eben über den Daumen peilt und nicht genauer hinguckt. Und ich denke, das ist aber die Frage, wenn es darum geht, wenn wir tatsächlich wissen wollen, wie ein Paket, ein Programm zur Antidiskriminierung aufgebaut werden könnte. Ich habe Ihnen einige Ergebnisse darüber, wie Diskriminierung wahrgenommen wird von den Deutschen. Eine Sinusstudie des Instituts Heidelberg hat im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2008 es veröffentlicht. Und die waren eigentlich sehr skeptisch, weil ihnen aufgefallen ist, dass in ihrer repräsentativen Befragung die Aufmerksamkeit oder der Stellenwert von Diskriminierung oder die Betroffenheit, die man in der Bevölkerung sozusagen vermuten könnte, eigentlich eher gering ist. Das heißt, das geht wirklich die Menschen, die Bevölkerung nicht an. Mehr geht sie an die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, nach Zukunftssicherheit der Sozialsysteme. Das heißt, die Frage, wie geht es mir selbst? Ja, und die Frage nach der eigenen Sicherheit, die Angst vor dem eigenen Absturz, das hat Vorrang vor Fragen gegenüber dem anderen und seiner Benachteiligung. Ein anderes Ergebnis ist eben, dass all diejenigen, die von diesen Modernisierungsentwicklungen, die da durchfallen, gefährdet sind, dass, wenn man die fragt, dass sie dann eher artikulieren, ich bin eigentlich selber benachteiligt, mir geht es schon so schlecht, ich stehe eigentlich in Konkurrenz mit diesen schutzwürdigen Gruppen und die werden ja zudem noch vom Staat jetzt alimentiert. Das ist so die Argumentation, eigentlich müsste ich geschützt werden. Dass das eigentlich einen sehr großen Zuspruch erfährt. Die Sinusstudie, Sie wissen vielleicht, die hat 8 Milieus, wo so Wertehaltungen erprobt werden. Und in den meisten dieser Milieus treten sehr, sehr starke Vorbehalte gegen Ausländer, Migranten zutage. Von Minderheiten ist an der Stelle gar nicht die Rede. In den traditionellen, konservativen und Unterschichtsmilieus, dagegen ist die Überzeugung verbreitet, noch viel stärker, dass eben nicht nur die Migranten Diskriminierungsschutz bräuchten, eben sie nicht, sondern vielmehr die Einheimischen selbst vor den Ausländern müssten sie geschützt werden. Und die gesellschaftliche Mitte, wie so oft eben zu wenig beobachtet und diagnostiziert, auch da ist wieder deutlich, dort ist die Auffassung, es sind zu viele Einwanderer im Land. Und wenn sie ein Bekenntnis dazu abgeben, dass man sie schützen müsse vor Diskriminierung, dann ist es meistens eben ein Lippenbekenntnis. Ich habe Ihnen noch ein paar Daten dazu, wo man nochmal sieht, wie sehr die Menschen persönlich an diesem Thema Gleichbehandlung interessiert sind. Sie nehmen, wenn Sie den roten Balken nochmal angucken, die Zusammenfassung an der Gleichbehandlung sind 14% sehr interessiert. Etwas interessiert ist sehr verhalten, ist knapp die Hälfte. Ja, überhaupt nicht interessiert 37%. Das heißt, das ist kein Renner. So, zur Einschätzung der Gruppen, die als schutzwürdig angesehen werden, gibt es auch eine besondere Rangliste. Sie sehen behinderte ältere Menschen, für die sollte viel mehr getan werden, haben den höchsten Prozentsatz. Und dann geht so die Reihenfolge nach unten, was die Menschen angegeben, die Interviewten angegeben haben. Sie sehen dann, dass zum Beispiel unsere Gruppe, fragliche Gruppe, wo es um fremdländisches Aussehen geht, wo es um Menschen mit bestimmten Religionen, Weltanschauungen geht, dass dieser Bereich eigentlich im Prinzip weit unter 10% ist. Und man muss nicht viel denken können, wenn man sich überlegt, dass diese schutzwürdigen Gruppen im oberen Feld eigentlich schutzwürdige Gruppen sind, die einem selber treffen können. Ja, ich kann einen Unfall haben und sitze im Rollstuhl, dann wünsche ich mir auch, dass mehr für mich getan wird. Älter werde ich irgendwie auch oder bin es schon, dann ist es auch gut, wenn für mich was getan wird. Dann kommen die jungen Leute noch rein. Das ist auch eine ganze Besonderheit dieses allgemeinen Diskriminierungsgesetzes, dass in dem Moment, wo man die Alten schützen möchte, schreien die Jungen, für die macht er mehr wie für uns. Ja? Also es gibt bei den jungen Menschen, zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit, bei den alten Menschen gibt es auch. Und dann geht im Grunde genommen ein Konkurrenzdruck los, die bekommen extra Gratifikationen, wir haben es nicht. Ja? Und auch solche Bilder sind ein Ausdruck dessen, wo wir dran denken müssen, wenn es um Diskriminierung geht. Ich habe nochmal ein paar Daten von dem Eurobarometer Spezial, den die Europäische Union in Auftrag gegeben hat, europaweit. Also die haben einmal gesamt alle Länder befragt, dann die neuen Länder und dann nochmal die alten Länder getrennt, um sozusagen auch die Unterschiede wahrzunehmen. Aber die generellen Zahlen, erstmal so 51% der Befragten meinen, dass nicht genug getan wird, um Diskriminierung zu bekämpfen. Und andererseits ist fast die Hälfte, 45%, anderer Meinung und dagegen. Da sieht man auch, wie politisch dieses Gesetz sozusagen auch nochmal in der Wahrnehmung der Menschen verankert ist. Das ist fast 50-50. Ja. Ich zeige Ihnen noch ein paar Daten, wo so die Wechselbeziehung zwischen den, ich sag mal, normalen EU-Bürgern und den im AGG geschützten Gruppen so aussehen können. Eine der Fragen war, haben Sie Freunde oder Bekannte, die einer anderen Religion angehören und so fort. Sie sehen, dass Roma da eigentlich ganz schlechte Karten haben. Da gibt es also kaum Kenntnis. Das ist auch eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir durch unsere Ausstellung führen. Die meisten Menschen wissen eben nichts über Sinti und Roma. Sie kennen ihre Lebenswirklichkeit nicht, aber sie kennen die Bilder. Ja, und man hat keine Freunde, Bekannte. Das ist so dann der Vorwurf, Parallelgesellschaft. All diese Dinge kursieren sozusagen an diesen Stellen auch mit. Wobei auf der anderen Seite die ethnische Herkunft, wenn man dann nochmal die Ja-Nein-Stimmen sozusagen sieht, da ist es eigentlich relativ stark ausgependelt. Da mag man vielleicht auch an die zweite, dritte Generation denken, derer, die als Gastarbeiter mal hier ins Land gekommen sind und auch in anderen Lebenssituationen sich befinden können. So, noch eine Zahlenreihe. Somit um den Vorteil oder Nachteil geht, wenn man zu einer Gruppe gehört. Und da sieht man wieder das Behindertsein, das ist immer sozusagen in allen Tabellen immer der höchste Wert. Und so wie gerade vorhin niemand Sie dir drum erkennt und auch vielleicht nicht kennenlernen will, sehen Sie auf der anderen Seite aber auch, dass es ein Nachteil ist, wenn man zu dieser Gruppe gehört. Ja, und da muss man natürlich auch fragen, was für eine Bedeutung hat das, wenn man das weiß. Ich muss sagen, naja, schön, dass ich es jetzt weiß, oder entsteht da irgendwie auch eine Wechselbeziehung? Muss da eine Stadt, eine Kommune, ein Land im Prinzip auch Schritte dazu unternehmen, um da etwas zu tun? Die letzte der Tabellen nochmal, wo man nochmal sieht, also die Ansichten über die Chancen, eine Arbeit zu bekommen und die Ansichten über die Stellung der Benachteiligung dieser Gruppen in der Gesellschaft, wo man eben sieht, die Alten und Behinderten sind extrem benachteiligt in dieser Wahrnehmung und Roma sein ist eben genauso schlecht im Grunde und Angehörige einer ethnischen Minderheit zu sein, da hat man auch ganz, ganz schlechte Karten, ja, in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Ja, und man kann natürlich dann jetzt darüber spekulieren, was das im konkreten Handeln, im Miteinander, gegeneinander bedeuten mag, aber zunächst mal geht es ja darum zu schauen, was macht die Wahrnehmung? Ja, wie nehme ich andere Menschen wahr? Wie beurteile ich sie dann vielleicht? Wie übersehe ich sie? Nehme ich sie vielleicht gar nicht mehr wahr, weil ich sage, die kann man sowieso abschreiben bei der Bewerbung, die haben sowieso keine Chance, weil... Ja. Ja, so viel zur Wahrnehmung und ich habe vorhin schon gesagt, dass es in meiner Meinung nach einige Initiativen gibt, die im Grunde versuchen, Antidiskriminierungsarbeit zu leisten und so möchte ich zumindest ein paar Hinweise geben auf die Arbeit, die wir machen in aller Kürze. Vielleicht im Gespräch nachher können wir auch noch ein paar Projekte darstellen. Aktuell bezieht sich unsere Arbeit nicht so sehr auf das allgemeine Diskriminierungsgesetz, sondern wir beziehen uns mehr auf die Basis des Minderheitenschutzes, nämlich auf die Rahmenkonvention des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten. Sie wissen vielleicht, dass es nationale Minderheiten gibt in den europäischen Staaten. Jeder Staat benennt seine Minderheiten selbst und in Deutschland sind es die Sinti und Roma, die Dänen, Friesen und die Sorben, die diesen Status haben. Und in dem Vertragswerk ist im Artikel 1 schon sehr, sehr deutlich gesagt, was es bewirken soll, nämlich es soll hinreichenden Schutz vor Diskriminierung gewähren. Und hinreichend heißt im Grunde völligen Schutz zu gewähren. Es soll nicht vorkommen. Im Bereich der Gleichstellung in den Lebensbereichen, also Wohnen, Bilden, Arbeit, Kultur, Öffentlichkeit, auch da geht es nicht um irgendeine Gleichstellung oder um den Anspruch, sondern es steht im Gesetz drin, tatsächliche Gleichstellung soll herbeigeführt werden. Und wie das alles jetzt vor sich geht, ist und bleibt erstmal eine ganz spannende Frage, worüber alle 2 Jahre dann Bericht erstattet wird von der Bundesregierung an das Europaparlament, wo dann festgehalten werden soll und diskutiert werden soll, was sich alles verändert hat oder eben nicht. Vielleicht ein Satz dazu, dieses Gesetz gibt es zwar, ich fürchte, es gibt es noch zu sehr auf dem Papier. In Baden-Württemberg ist es vertraglich noch nicht umgesetzt in dieser Weise, dass tatsächlich die Landesregierung und die Städte und Kommunen sich fragen müssten, was für ein Programm müssen wir denn aufstellen, um diese Standards zu gewähren. Soweit ist es nicht. Deswegen muss man daran arbeiten und auch die Frage ist, wie man das auch öffentlich bewerkstelligen kann und wo auch Unterstützer sind, die da auch wieder als Minderheiten, als Spiegel für Gleichberechtigung einen Schritt mit, oder einen solidarischen Schritt mit dazu machen können. Wie sieht unsere Arbeit aus? Jetzt ist es Sommer, im Keller unten, wo es zugegebenermaßen etwas kühl ist, haben wir eine Ausstellung aufgebaut, typisch Zigeuner, die im Grunde genommen einen Teil der Informationssicherheit herstellen möchte zu Fragen des Antiziganismus. Also Sie sind herzlich eingeladen, wann immer Sie wollen, die Ausstellung auch mal anzugucken. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber 85%, denke ich, sind fertig, die Auskunft gibt über die Zigeunerbilder in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur, im Film, in den Medien. Komplettiert werden soll sie im Herbst, wenn die Ergebnisse der Untersuchung zu den Lebenslagen und der Bildungswirklichkeit, dass sie in den Roma in Deutschland mit dazukommen. Wir haben uns gedacht, dass man auf der einen Seite diese stereotypen Bilder hat, die sich quasi über die Lebenswirklichkeit drüber legen. Ja? Dass man auf der anderen Seite dann unbedingt auch einen Blick auf die Lebenswirklichkeit braucht, um zu sehen, wie sich das denn wirklich darstellt. Und dazu werden im Moment gerade qualitative Interviews gemacht, quer durch Deutschland, um da auch ein Bild ausmalen zu können dazu. Das ist eigentlich im Moment so die Bürgerrechtsarbeit, die im Kulturhaus Rom noch her angeboten wird. Dazu gehören sicherlich auch die ein oder andere Bildungsveranstaltung oder eben öffentliche Veranstaltungen, Dialogveranstaltungen dazu. Der Landesverband der Sinti und Roma, der seine Büroräume hier eben im Haus auch hat, hat im Prinzip drei Referate, die auch im Bereich der Diskriminierung oder Antidiskriminierung arbeiten. Es ist auf der einen Seite die Landesvertretung, die auch politisches Sprachrohr der Minderheit gegenüber der Mehrheit darstellt. Und die widmet sich insbesondere diesem Feld der Diskriminierung und macht auch Öffentlichkeitsarbeit und andere Aktionen dazu, um das deutlich zu machen. Weiterhin haben wir seit 20 Jahren jetzt eine soziale Beratungsstelle, die eben aus der Bürgerrechtsbewegung heraus für alle Fragen des täglichen Lebens zuständig ist, von Wohnen, Arbeit, Beruf, Auseinandersetzung mit Verwaltung, Behörden und so fort, und da die Menschen berät und unterstützt. Und in diesen Fällen, gerade wenn ich das Beispiel Wohnen nehme, ist natürlich auch eines, wo es ganz oft um Diskriminierung geht, und dann ist diese Arbeitsstelle natürlich auch mit da befasst. Gleiches gilt im Grunde für das dritte Referat, wo es um Bildung und Antiziganismus gibt, leider nur eine halbe Stelle für ganz Baden-Württemberg, wo wir intervenieren sollen bei Schulkonflikten, aber auch eben bei institutioneller Diskriminierung. Das heißt ganz konkret institutionell, wenn quasi die Verfahrensregeln beispielsweise einer Schule so aufgestellt sind, dass bestimmte Personen mit einem bestimmten Profil automatisch durch den Raster durchfallen. Und man kann in jedem Bericht des Europarates lesen, dass in Deutschland im Bildungsbereich Sinti und Roma in den Förderschulen, in den Sonderschulen und in den Hauptschulen überrepräsentiert sind und in den weiterführenden Schulen und Gymnasien unterrepräsentiert sind. Und da ist ein Segregationsvorgang mit drin, da wird eine Auswahl getroffen, wo man nicht ganz genau weiß, wie die zustande kommt, weil die Kriterien sozusagen im Dunkeln liegen, die dafür sorgt, dass beispielsweise im Waldhof, in dem Zielgebiet, wo die Bayreuther heute waren, immerhin 20% der Kinder auf eine Förderschule gehen. In Mannheim insgesamt im Schnitt sind es 3%. Dort sind es 20%, landesweit in Baden-Württemberg sind es 2%. Ja, jetzt muss man sich fragen, warum ist das dort so, wie es ist? Und wir sagen, dort wird so etwas wie institutionelle Diskriminierung betrieben. Eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der konkreten Bildungsarbeit, die dort auch betrieben wird. Das Gleiche gibt es natürlich in anderen Bereichen auch, wo institutionell durch Verwaltungsverfahren und anderes Menschen benachteiligt werden. Okay, das ist ein Schwerpunktthema natürlich im Bildungsbereich. Und das andere ist natürlich, dass wir auch versuchen, unsere Erfahrung, die wir machen, wenn es um Rassismus, Antiziganismus, wenn es um Beschämungen, Beleidigungen und so weiter geht, dass wir diese Erfahrung eben auch weitergeben wollen in Bildungsseminaren und auch in Bildungsprojekten bearbeiten. Einmal für die Mehrheitsbevölkerung und auf der anderen Seite natürlich auch für die eigenen Menschen, weil die ja auch Auswege brauchen aus diesem Dilemma, in das sie meistens unverschuldet reingeraten sind. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, dass sich die Leitziele oder Perspektiven unserer Arbeit eben daran ausrichtet, wie es der Minderheitenvertrag auch im Prinzip vorgibt, gegen diese Ausgrenzung und Benachteiligung vorzugehen und sich dafür einzusetzen, dass es tatsächlich eine Chancengleichheit gibt. Und ich denke, aus unserer Seite ist auch ganz klar, dass wir immer mit solidarischem Blick aus Sicht der Betroffenen unsere Arbeit definieren. Nicht neutral am Schiedsgericht irgendwo sitzen, sondern wir sind auf der Seite derer, die Benachteiligung erfahren. Ja, ich will zu diesem Blatt vielleicht nur weniges dazu sagen. Die drei Punkte sollen uns nochmal deutlich machen, dass Antidiskriminierungsarbeit in erster Linie etwas ist, und das, glaube ich, muss man begriffen haben, das zielt ja nicht auf die Verursacher, auf die Diskriminierer. Ja? Die Mehrheit derer, die es tun, die haben das Problem. Aber sie machen den anderen die Schwierigkeiten damit. Die müssen erkennen, die Mehrheit muss erkennen, dass sie da auf dem falschen Weg ist. Und das ist egal, ob das jetzt irgendwie unmittelbare Diskriminierung ist von einzelnen Menschen oder ob es institutionell ist. Diese Seite, die diskriminiert, die muss ein Unrechtsbewusstsein entwickeln, die muss sich klar darüber werden, was sie tut und warum sie es tut. Es kann sein, dass sie dabei Hilfe braucht, die kann sie auch bekommen, aber ändern muss sie sich. Und dieser Effekt muss, glaube ich, klar sein, und das ist in der Öffentlichkeit nicht immer so. Da wird dann immer von Integrationsdefiziten, Integrationsunwilligkeit und anderen Dingen gesprochen, um zu sagen, ja, es sind doch die. Ja? Und dann kann man weitermachen wie bisher. Das ist ein Punkt, den wir immer sehr deutlich machen in unserer Arbeit. Und der zweite Punkt ist natürlich auch klar, man muss dann einen harten und kritischen Dialog führen, wo man auch sagt, es geht darum, auch den anderen in seiner Verschiedenheit anzuerkennen. Ja, nur wenn dieser Standard klar ist, dann ist man wirklich im Gespräch, sonst redet man einander vorbei. Worüber wir dann alles sprechen, möchte ich jetzt Ihnen nicht unbedingt vorlesen, aber es ist natürlich klar, dass es politisch-öffentliche Gespräche gibt mit der Politik, Landtagsabgeordneten, Gemeinderäten und so fort, dass wir auch Forderungen aufstellen, dass wir auch zu diesem Minderheitenbericht veröffentlichen, also unseren Teil dazu beitragen, dass wir auch, wenn es Vorfälle gibt, in die Öffentlichkeit gehen, sie skandalisieren, diese Vorfälle, und auch wenn es eine Chance gibt, sie ja juristisch verfolgen. Ein bisschen abgesetzt auch nochmal deutlich, eben nicht nur sozusagen diesen harten Talk in der Öffentlichkeit zu führen, sondern auf der anderen Seite eben auch diese Aufklärung und Bildungsarbeit zu tun. Das ist für uns nicht das, was wir als kritischen Dialog verstehen. Der dritte Punkt, der dann oftmals so ein bisschen wegrutscht, wenn man so richtig am Aktivsein ist, ist eben auch da, dass man oft vergisst, was passiert eigentlich mit denen, die da tagtäglich manchmal diskriminiert werden. Wer hilft denen? Wer hilft denen auch für sich, sowas wie Handlungsstrategien zu entwickeln, um sich stärker zu machen, um in vielleicht anderen Situationen auch besser reagieren zu können. Und das ist eigentlich der dritte Teil, der dritte Punkt unserer Arbeitsschwerpunkte. Ja, ich zeige jetzt dann nochmal zwei Fälle. Wenn Sie, wir haben ja immer nochmal die Frage, braucht man eine Antidiskriminierungspolitik? Und ich denke, die Aktivitäten, die wir schon gezeigt haben, wenn wir gesprochen haben, zeigen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Pfeiler und Elemente einer solchen Arbeit gäbe. Und da denken wir, dass es eben ganz notwendig ist, wirklich eine Struktur hinzubekommen, wo die Kommune auch sagt, dafür stehen wir, das sind unsere Richtlinien, die tragen wir mit. Und ich denke auch, dass die folgenden Fälle nochmal zeigen, jetzt einfach exemplarisch als Beispiele, dass es sowas braucht wie eine Richtlinie, wo man auch jemand dazu verpflichten kann, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja, Wohnen und Nachbarschaft, Sie haben wahrscheinlich das Flugblatt schon gelesen. Das liegt jetzt schon eine Weile zurück, 2004. Das ist ein Teil der Realität, wenn Sinti- und Roma-Familien Wohnung auf Wohnungssuche sind. Ja, es ist nicht immer Flugblattaktion, nicht immer steht die Nachbarschaft zusammen und verschließt die Türen und macht negative Informationspolitik. Aber wenn man erkannt wird, dann hat man ganz schlechte Chancen. Deswegen versuchen viele, sich auch nicht zu outen, in irgendeiner Weise eine Wohnung zu bekommen. Ja, zwei Sätze noch vielleicht zu dieser Geschichte selbst. Ein Bürgerverein in dem Quartier, in U3, in den Quadraten, war das ein Stein im Brett. Die wollten also auf jeden Fall da aktiv werden und haben dann geschafft, da einige Leute auch zusammenzubekommen. Es gelang uns, auch den Namen herauszufinden, und man konnte es auch juristisch tatsächlich dann aufarbeiten, und die wurden dann zu einer Geldstrafe verurteilt und die Familie hat tatsächlich trotzdem die Wohnung bekommen. Und siehe da, sie sind heute noch dort und es hat auch keine Schwierigkeiten gegeben. Ja, das wollte ich auch mal dazu sagen. Aber das ist so ein Teil, wo wir wirklich sagen, hier bräuchten wir eigentlich in Mannheim klare Botschaften, wie ist es mit Chancengleichheit, Gleichbehandlung, wenn man auf Wohnungssuche ist. Das andere, das ist auch ein Beispiel, wie es eigentlich fast alle Antidiskriminierungsbüros im Moment betreiben, wo sie Untersuchungen machen mit Diskothekenbesuchen und so weiter, ob man da reinkommt oder nicht, wenn man vielleicht eine schwarze Hautfarbe hat oder sich sonst wie als nicht-deutsch zu erkennen gibt. Das passiert sehr viel in Sinti und Roma in Mannheim, in Restaurants, in Gaststätten. Man lässt sie nicht rein oder man schmeißt sie raus. Was hier vielleicht auch nochmal spannend ist dabei, oftmals beschweren sich dann die Personen bei uns, und aber oftmals werden diese Sachen dann nicht verfolgt, aus diversen Gründen, man möchte keinen Ärger, man hat das Gefühl, man kommt sowieso nicht weit und was soll das Ganze, ich ärgere mich dies und jenes. Aber in diesem Fall sind wir der Sache nachgegangen, wir haben die Gemeinderatsfraktionen angeschrieben, wir haben auch Reaktionen bekommen, wir haben von allen eine Antwort bekommen, die haben auch in der Stadt angeregt, dass das der Fachbereich Sicherheit und Ordnung darum sich kümmern soll, was da zu tun sei. 2007 war es, die Antwort steht bis heute aus. Wir haben es juristisch versucht zu verfolgen, Sie sehen auch, der Staatsanwalt sagt, kein Straftatbestand. Ja? Wobei das also gerade eines der Paradebeispiele nach dem Allgemeinen Diskriminierungsgesetz heute darstellt, wo man sagt, naja, Gleichbehandlung in. Ja. Okay, das ist auch da nochmal eine Linie, wo ich sage, wenn es in Mannheim um Antidiskriminierungsrichtlinien gehen soll, dann wäre es wichtig, im Grunde genommen einfach all denen, die Lizenzen haben für Gaststätten und Diskotheken und anderem, deutlich zu machen, das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, an bestimmte Verhaltensweisen. Das müsste irgendwie klar sein, Mannheim, in Mannheim tut man sowas nicht. Ja. Und alle anderen Geschichten machen eigentlich keinen Sinn, sind Rechtfertigungen, es sei denn, dass jemand tatsächlich sich so verhält, dass man verwiesen wird aus der Gaststätte oder Diskothek. Das ist in diesen Fällen aber nicht der Fall gewesen. Okay, was für Konsequenzen soll man denn daraus ziehen, wenn man jetzt so die zwei Fälle haben, aber auch das Vorhergesagte zusammensieht? Wenn man solche Richtlinien braucht, dann muss man sich einmal deutlich machen, man braucht es auf der individuellen Ebene, dort wo Einzelne sich so ein Verhalten zu Schulden kommen lassen, ob sie Anweisungen geben, ob sie belästigen, ob sie tatsächlich ungleich behandeln, sei dahingestellt, dass es eine strukturelle Ebene gibt, wo Verwaltungshandeln, Gesetze, Vorschriften vor allem maßgebend sind und dass es auf der anderen Seite drittens auch nochmal die politische Öffentlichkeit gibt, die, sag ich mal, beim Gemeindeparlament anfängt und beim Stammtisch aufhört. Ja? Und überall dort wird eben auch gesprochen darüber, was für ein Gesicht Mannheim hat. Es wird uns immer als offen, als interkulturell, als plural dargestellt. Ist es zu großen Teilen auch, aber, okay, ich lasse es einfach offen. Ich denke, das sind genau die Momente, wo man dann vielleicht nicht drüber spricht oder eben in einer negativen Weise über jene drüber spricht, denen man diese Chancen nicht gibt. Ich denke, auf diesen drei Ebenen müsste man sozusagen aktiv werden und der Clou wäre vermutlich darin, ein Programm zu entwickeln, das diese drei Ebenen miteinander verbindet, quasi als Querschnittsaufgabe. Ja, ich habe oben nochmal eine Zahl reingeschrieben, 10% der Europäer glauben, dass lokal und kommunal, also nur 10% glauben, dass man da eine Chance hätte, lokal vorzugehen gegen Diskriminierung. Das verwundert natürlich, weil natürlich genau da, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Stadtteil, da leben die Menschen zusammen und da geht es darum, Möglichkeiten zu finden, Chancen zu finden, diese Bedingungen auszuhandeln. Ja, und jetzt kommt jemand und sagt, das funktioniert gar nicht in dem Bereich, wo soll es denn dann funktionieren? Ja, deswegen finde ich es eigentlich doch eher bestürzend und denke ich, ist zumindest auch ein Maßstab, nochmal zu sagen, also wenn das so ist, dann nutzt es ja nicht unbedingt noch eine Werbebroschüre in die Welt zu schicken, sondern auch konkret darüber nachzudenken, was kann man hier umsetzen. Ob das jetzt dann Mannheim, Heidelberg oder Bayreuth ist, ist an der Stelle nicht relevant, aber es geht darum, lokal, regional zu schauen, wie leben die Menschen in ihren unterschiedlichen Bereichen. Okay, als Leitbilder von der Arbeit wollte ich nochmal herausheben, dass ich denke, gerade weil man so eng zusammen ist, muss dort, wo es darum geht, diese Rechte einzufordern, dass gleich behandelt wird, das auch so tun, dass es für alle unmittelbar einsichtig sein kann. Dass man es sieht, dass man es wahrnimmt, dass man nicht sagen kann, ja, aber der oder die. Ja, sondern dass man einen klaren Blick dafür hat, wie dieses Recht, dass man sich selbst gibt, dass man in der Stadt verwirklichen kann, wie man miteinander umgeht, dass es erkennbar deutlich wird und für jeden nachvollziehbar. Was nochmal ganz wichtig ist, habe ich schon angedeutet, diese Querschnittsaufgabe. Da muss ich es nochmal deutlich machen, dass im Grunde genommen von den benachteiligten Gruppen geht es nicht nur darum, dass man sagt, naja, in der Schule ist irgendein Problem, sondern es geht eigentlich darum, dass diese benachteiligten Gruppen meistens in Situationen leben, wo es um Mehrfachbelastungen geht und wo sie in allen wichtigen Lebensbereichen im Grunde genommen eingeschränkt sind, insbesondere wenn es um eine rassistische Diskriminierung geht. Ja, wenn es um dieses Stigma geht, dass man erkennt, woher man kommt, dann müssen wir uns einfach auch diese unterschiedlichen Bereiche angucken, nicht nur sagen, ja, mal machen wir was im Bereich der Bildung, dann wird sich schon richten, die Zukunft wird sich alles verändern, sondern man muss die Strukturen, die Bedingungen zu Hause, in der Nachbarschaft eben genauso im Blick haben, in der Kultur, in der öffentlichen Darstellung, in der Chance teilzunehmen. Und ich denke, diese Integrationsleistungen kann man nicht einfach dann diesen Gruppen zusprechen, die müssen tatsächlich erbracht werden von der Mehrheitsgesellschaft in ihren Einrichtungen. So, ich habe jetzt noch drei Folien. Auf diesen Folien ist quasi so ein Stück weit auch vielleicht auch als Anregung, Diskussion, bezieht sich auf die 10 Punkte des Aktionsplans der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Diese Richtlinien gehen auf die UNESCO zurück, das sind 10 Punkte. Da gibt es jetzt möglicherweise viele Beispiele, über die wir dann durchaus diskutieren können, was denn eigentlich wichtig wäre, wenn man solche Richtlinien in der Stadt implementieren möchte. Ich möchte zumindest nur kurz benennen. Ich denke, wenn es bei dem ersten Punkt darum geht, wachsamer zu sein, wenn es um Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung und so weiter geht, dann braucht man allererst ein funktionsfähiges Solidaritätsnetzwerk, wo man zusammenarbeiten kann, sich vernetzen kann, austauschen kann. Und ich denke, dass man auch laut darüber nachdenken muss, dass man eben ein Beratungsgremium auch einrichtet in Mannheim, das möglicherweise auch aus einem aus Personen besteht, die aus den unterschiedlichen Lebensbereichen auch selber kommen. Da können ruhig Politiker drin sein, müssen aber nicht nur Menschen des öffentlichen Lebens, und in diesem Beratungsgremium, wo natürlich auch Betroffene drin sein sollten, dass man da nochmal sich Gedanken darüber macht, was es denn eigentlich heißt, tatsächlich eine solche Richtlinie zum Aushängeschild einer Stadt machen zu können. Nürnberg hat das, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Und dieses Beratungsgremium dann tatsächlich auch eine Chance hat, Entwicklungen vorwärts zu treiben. Und als zweites, glaube ich, wäre nochmal sehr spannend, darüber nachzudenken, so etwas wie eine Taskforce zu haben aus einigen Menschen aus der Stadt heraus, dass wenn zum Beispiel sowas vorkommt, wie mit dem Restaurantbesuch, dass man direkt jemanden anrufen kann, die sich nicht scheuen, auch vorbeizugehen und sagen, hier, was ist hier passiert, dass die genau die Grenzen setzen und genau das sozusagen wieder rückgängig machen können, was zuvor angetan wurde. So eine schnelle Eingreiftruppe wäre vielleicht eine ganz gute Chance, an so einer Stelle das zerstörte Weltvertrauen wieder ein Stück weit zurückzuholen. Okay, ich denke, ich habe schon lange geredet. Ich versuche mich ganz kurz nochmal zu fassen, dass die in Mannheim, glaube ich, gibt es keine Liste, wo die Vorfälle dokumentiert worden sind, was bisher passiert ist an Rassismus, Diskriminierung und so fort. Das ist dringend wichtig, soll evaluiert werden und soll auch öffentlich Bericht erstattet werden. Ich denke, das ist auch ein Teil der Aufklärung, wie es hier bei uns zum Besten oder eben nicht steht. Ein ganz wichtiger Punkt auch, welche Unterstützung erfahren die Opfer? Was kann man da tun? Wir brauchen tatsächlich eine örtliche Einrichtung hier, die gefördert wird, dass sie beraten, unterstützen kann. Wir brauchen Programme, wir brauchen aber auch gegen die Diskriminierer so etwas wie Disziplinarmaßnahmen, wenn sie in der Verwaltung sind, und auch so etwas, dass sie sich auch ein Stück weit geächtet fühlen und sich irgendwo mal nicht mehr blicken lassen können, solange sie das Verhalten an den Tag legen, das so ekelhaft daherkommt. Informationsmöglichkeiten ist ganz wichtig. Wir haben schon gesehen, das wird gar nicht wahrgenommen von der EU her. Aber entscheidendere Punkte, was macht die Stadt aktiv als diejenige, die sozusagen auch den Rahmen, den Gestaltungsrahmen hat, politisch-gesellschaftlich in allen Lebensbereichen. Denkt man an städtische Verträge, denkt man an die Vergabe bei Lizenzen von Gaststätten, denkt man aber auch an Arbeitsaufträge an andere Firmen oder an auswärtige Firmen, welche Standards müssen die erfüllen, wann kann man sowas kündigen, wenn Dumpinglohn und alles andere eingeführt wird oder diskriminierende Praktiken dort in den Firmen vorkommen. All solche Dinge kann die Stadt im Prinzip Zeichen setzen. Und ich denke, das wäre natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben von unserer Seite auch nochmal dazu geschrieben, wirtschaftliche Förderung diskriminierter Gruppen, weil das in dem Fall, wo Gruppen doch weitgehend vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, man sich tatsächlich überlegen muss, wenn man aufgrund von Diskriminierung und anderen Belastungen tatsächlich langzeitarbeitslos ist und dann über Generationen hinweg, das nicht auch Grund genug ist zu sagen, hier muss was passieren. Ja, hier müssen wir mal tatsächlich ein Ende setzen. Das kann man nicht einfach so weiterlaufen lassen. Einen anderen Teil kann ich als Arbeitgeberin und Dienstleisterin dazu tun, dass eben Chancengleichheit gewährleistet wird. Auf dem Wohnungsmarkt, da haben wir schon drüber gesprochen. Es wäre schon spannend, wenn hier in Mannheim bei der GGB sowas wie Wohnungsrichtlinien da wären, wie man damit umgeht, dass tatsächlich nicht diskriminiert wird bei der Wohnungsvergabe. Es ist ja nun nicht mehr unbedingt leicht, in Mannheim eine Wohnung zu finden. Okay, wir kommen zu den letzten drei Punkten, wo es nochmal um Bildung und Erziehung geht, in der Aufklärung, im Kampf gegen Antiziganismus, Rassismus und Diskriminierung. Ich denke, da ist eine ganze Palette notwendig dazu, bis hin zu Fachtagungen. Aber auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so etwas wie eine Antidiskriminierungscharta für städtische Bildungseinrichtungen. Und wenn ich dann den Punkt D, Schulen gegen Rassismus, denke, dann fällt mir nicht auch genau das Prinzip ein, was für so eine Antidiskriminierungsrichtlinie entscheidend wäre. Sie wissen vielleicht, wie das funktioniert mit Schulen gegen Rassismus. Man bekommt den Titel erst nach einer Weile verliehen, wenn nämlich die Schüler den Antrag in der Schule eingebracht haben, also das von unten kommt, wenn alle Schüler zustimmen, wenn sie das Lehrpersonal so weit haben, dass sie auch zustimmen und sie sich selbst dann diese Ordnung geben, dass an ihrer Schule kein Rassismus vorkommt und vorkommen soll und auch Handlungsmöglichkeiten dagegen. Wenn sie diese Agenda formuliert haben für ihre Schule und alle sagen, wir machen mit, da stehen wir nicht dahinter, sondern davor, dass es genauso sei. Wenn es soweit ist, dann bekommen sie die Plakette Schule gegen Rassismus. Wenn wir in der Bürgerschaft es schaffen, oder wenn die Bürgerschaft erkennt, dass genau dies der Weg wäre, eine Antidiskriminierungsrichtlinie zu implementieren, wenn eben von der breiten Basis her ein Bewusstsein über den Gemeinderat, über die Verwaltungen und Einrichtungen hinweg bis zur Wirtschaft klar ist, in Mannheim haben wir einen besonderen Weg eingeschlagen. In Mannheim stehen wir für Gleichbehandlung, für Antidiskriminierung und. Ja, das können sich geben, andere Städte haben es getan, Chemnitz, Frankfurt, Nürnberg und andere mehr. Mannheim kann das auch tun. Insofern fordern wir gerne nochmal dazu auf. Die beiden letzten Punkten ist natürlich klar, wenn man Interkulturalität denkt, wenn man an ethnische Herkunft denkt, wenn man an Minderheiten denkt, dann geht es auch darum, dass diese Heterogenität auch einen Platz im Stadtleben braucht, kulturelle Vielfalt. Und der letzte Punkt ist natürlich auch nochmal in gewisser Weise der härteste, dort wo es um rassistische Gewalttaten geht, dass dort auch nochmal im Prinzip eine ganz klare Absage erteilt werden kann, indem die Stadt auch Maßstäbe setzen kann. Das kann sie zum Teil tun. Auf der anderen Seite aber auch sagt, wir müssen Handlungsstrategien entwickeln, präventiv arbeiten gegen diese Form der Diskriminierung und natürlich auch gegen jede Form der Gewalt. Okay, ganz lange Rede. Ich denke, diese 10 Punkte können sicher einmal zur Diskussion stehen oder zur Ergänzung. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr großes, großes Ohr und für Ihre große Geduld, die Sie mir geliehen haben. Danke.